Und im Anschluss führte er dann das Vorstellungsgespräch, erzählte mir was von einem Stern und 18 Punkte. Ich wusste gar nicht, was der meinte. Hatte ich noch nie gehört. Ein Stern, 18 Punkte. Ich dachte, 18 von 100 ist aber wenig. Aber ich wusste gar nicht, dass es damals nur 20 gab im Gourmelio als maximal. So, und dann habe ich aber gedacht, nee, hier lernst du was. Also tat ich dann wissend, oh toll, toll, ne? 18 Punkte, ah, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, was er sagte. Aber ich wollte den Job haben, weil ich habe gemerkt, da lernst du was. Und so bin ich da reingerutscht.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und wie man heute vielleicht passender sagen könnte, moin moin aus Hamburg. Heute ist es soweit, es gibt eine neue nördlichste Folge. Hamburg löst Hannover ab und die hat es heute in sich, denn wie in der letzten Folge schon ein bisschen angekündigt, geht es sehr hochklassig weiter. Ich bin heute zu Gast in einem Restaurant, das in einem der bekanntesten Hotels Deutschlands liegt. Mir wurde das als Kind schon von diesem Hotel hier erzählt, als wir immer mit der Familie in Hamburg unterwegs waren, nämlich im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Jetzt hat das Hotel ja viele Restaurants, aber nur eins, das mit 2 Sternen ausgezeichnet ist, nämlich das Herlin. Und dort kocht niemand Geringeres als Christoph Rüffer. Herzlich willkommen.
Ja, moin. Moin, moin, sagt man, ist Hamburg, in Hamburg schon ein bisschen zu viel gesabbelt.
Das Hotel hatte schon Geschichte. Also als ich kleiner Junge war mit vor 30 Jahren, 25 Jahren, es wird einem ja bei jeder Hafenrundfahrt, Binnen-Alster-Rundfahrt ja immer gezeigt, oder?
Durchaus, auch bei Stadtrundfahrten, weil hier direkt vor dem Hotel auch eine Haltestelle ist für die Stadtrundfahrtbusse. Und dann wird immer ein bisschen was über das Hotel erzählt.
Es gibt bestimmt auch viele Mythen darüber und Gerüchte.
Absolut. Ja, es hat eine große Tradition, es gibt viele Geschichten, es gibt einige Bücher, die übers Hotel geschrieben wurden, über deren Gäste, über Begebenheiten, über die Entwicklung über all die Jahre und ja, hochinteressant.
Was ist deine Lieblingsgeschichte? Du bist hier doch schon einige Jahre.
Meine Lieblingsgeschichte, wir haben hier im Restaurant 4 Putten, das ist Nymphenburger Porzellan aus den 20er Jahren und da haben wir mal den Mythos entworfen, tatsächlich, wenn man den Herbst, also alle 4 Putten haben so ein bisschen eine Optik, der Herbst, der Frühling, der Sommer, der Winter mit Ehren im Sommer, mit Weintrauben im Herbst und so weiter. Und wenn man den Herbst um eine Viertelposition dreht, dann läuft die Binnenalster ab und hervor kommt das Bernsteinzimmer.
Okay.
Ja, das ist aber absolut frei empfunden. Aber tatsächlich für manche war das, die gerne nach Mythen fragen, war das immer hervorragend.
Ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man erzählen kann.
Kann man sehr gut erzählen.
Jetzt bin ich mir sicher, dass du zu den Köchen gehörst, bei dem schon wahrscheinlich Gott und die Welt ein bisschen gegessen hat. Denn hier im Hotel steigt ja doch auch ein bisschen die Creme de la Creme immer ab. Essen die tatsächlich auch immer bei dir im Restaurant oder bleiben sie dann doch eher im Zimmer?
Sowohl als auch. Also viele, die hier im Hotel übernachten, haben halt auch die Möglichkeiten, im Grill oder im Nicky-Nine essen zu gehen. Teilweise dann sind sie auch bei mir im Herlin und ganz unterschiedlicher Couleur. Also von Schauspieler, Politiker, Popstars etc.
Jetzt habe ich ja von Jörg Sackmann das letzte Mal erfahren, bei ihm war ja Olaf Scholz damals zu Gast, dass es riesige Sicherheitsmaßnahmen gab. Würdest du sagen, die sind bei Schauspielern genauso hoch wie bei Politikern in der Range oder ist doch ein bisschen niedriger? Vorkoster gab es übrigens bei Olaf Scholz damals auch nicht.
Also Vorkoster habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt, aber natürlich manche Popstars, die halt mit Bodyguards ankommen, das ist auf jeden Fall klar, gerade auch von den US-amerikanischen Markt, die sind immer mit Begleitung quasi da, mit Sicherheitsleuten, aber Politiker sind relativ normal, würde ich sagen. Also nicht mit einem riesen Tross, da ist sicherlich der eine oder andere amerikanische Popstar mit einem viel größeren Tross unterwegs.
Kam das dann auch vor, dass du im Nachgang mal angefragt worden bist, hol mich, ich komme nach Amerika, oder komm mal nach Amerika, koch für mich privat, oder kommt das gar nicht so vor?
Nee, Gar nicht. 0,0. Das ist, glaube ich, auch für viele Amerikaner eher untypisch, dass sie längere Zeit im Gourmet-Restaurant verweilen und dann Abend auch genießen. Bei denen geht es eher immer recht flott. Also die Menüabfolge ist recht flott, ja. Und die haben auch genügend Auswahl an guten Köchen in den USA. Also da brauche ich nicht nach in die USA fliegen.
Wie geht's dir eigentlich damit von der Menülänge her? Du hast das gerade angesprochen, in Amerika ja eher kurz, teilweise eher auch sind ja die Plätze auch doppelt belegt.
Ja.
Bei uns in Deutschland ja total untypisch.
Ja.
Jetzt habe ich das letzte Mal, ich habe es in einer der letzten Folgen schon erzählt, auch mal ein 8-Gänge-Menü in einem Hotel in 2 Stunden durchgepowert bekommen. Ich fand es ja viel zu sportlich, also da kommt ja kein Genuss so richtig auf. Wie siehst du das Ganze? Was ist so ideal?
Also jetzt jede Viertelstunde quasi ein Gang wäre das ja, ne? Wäre mir jetzt auch ein bisschen zu zügig, aber so 2-3 Gänge in einer Stunde sollten es schon sein. Ne? Also wenn sich der Abend über 6 Stunden hinzieht und das Dessert irgendwie weit nach 12 Uhr erst kommt, das wäre mir auch deutlich zu lang.
Gehst du selber viel essen?
Ab und zu, also natürlich schlüpfe ich auch mal in die Rolle des Gastes, ja, liebend gern. Nur die Restaurants, die mich halt auch sehr interessieren, die haben ähnliche Öffnungszeiten wie wir. Sonntag, Montag, klassische Gourmet-Schließzeiten, ne? Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, da muss man es immer ein bisschen in Urlaub legen. Und ja, aber dann gehe ich auch sehr gerne essen.
Eher befreit dann oder achtest du dann, hast du da nochmal, kannst du deinen Kochblick da abstellen?
Nee, den Kochblick stellt man da, glaube ich, nicht ab, aber durchaus befreit. Also ich denke nicht jetzt über jedes Salzkorn nach und nein, ich bin schon ein Genussmensch. Ich glaube, das muss man auch sein in dem Job und kann mich wunderbar zurücklehnen und eigentlich alles aufsaugen und dann wunderbar in Gedanken versinken und im Genuss versinken und das ist sehr schön.
Hast du jetzt das Gefühl, sag ich jetzt mal, wenn ihr sehr internationales Publikum da habt, die diese Dauer ja nicht so gewohnt sind, dass sie es eher genießen, dass es bei euch ein bisschen länger dauert, wie in Amerika beispielsweise?
Jeder hat sein eigenes Tempo beim Essen, ne? Und das ist gar nicht mal international unterschiedlich, sondern es gibt genauso auch die deutschen Familien, die möglichst zügig essen möchten, ja, die auch hier, sobald wir aufmachen, um 18.30 Uhr eigentlich sofort schon im Restaurant stehen, eher schon um 6 Uhr vorm Restaurant warten und wann geht's denn los und dann das Menü auch zügig durchessen möchten. Es gibt aber auch genau die, die sagen, nee, wir kommen erst ein bisschen später und wir haben wirklich Zeit, wir möchten vielleicht auch in den Geburtstag auch reinfeiern oder irgendwie in der Art und dann wird das ein sehr ausgedehnter Abend. Also deshalb, jeder hat so sein eigenes Tempo beim Essen.
Gelingt es euch, sich da drauf einzustellen, sag jetzt mal auf die unterschiedlichen Tempos an den Tischen oder fahrt ihr euren Stil kontinuierlich durch?
Nein, wir stellen uns auf das Tempo des jeweiligen Essers ein. Also ich habe jetzt keinen Ablaufplan in der Küche liegen und dass ich jetzt quasi alle 20 Minuten kriegt der Tisch jetzt einen Gang serviert, egal wie weit er ist, ne? Und durchaus kommt es natürlich auch vor, dass ein Tisch sagt, wir hätten jetzt gerne mal ein Päuschen oder wir müssen um 22 Uhr wirklich hier aus dem Restaurant raus sein. Also da müssen wir uns auf die Gäste einstellen und das machen wir auch.
Ich will gar nicht zu lange auf den Thema, sag jetzt mal internationale Gäste, ein bisschen drauf rumreiten, weil ich glaube, das ist einfach so, was wir ja oft hier mit in Verbindung bringt. Eine Frage hätte ich dann aber doch noch. Jetzt sagt mir denen ja oft nach, sie haben sehr viele Extra-Wünsche, sag jetzt mal so Promis. Ist das bei euch tatsächlich auch so, dass da, oder ist das eher Mythos?
Auch ganz unterschiedlich. Also ich versuche immer so wenig wie möglich eigentlich Namen zu nennen, ne? Weil es gibt 2 Dinge hier im Hotel, über das wir nicht reden eigentlich, also Politik, Religion und über unsere Gäste. Aber wer war jetzt zum Beispiel kürzlich da, Kim Kardashian zum Beispiel, ja, die hat natürlich wirklich einen ganzen Tross dabei und natürlich hat sie auch bestimmte Wünsche und die erfüllen wir auch, dafür sind wir da, ja. Die war auch hier wirklich rauf und runter in allen Medien, dass die hier bei uns im Hotel war. Deshalb kann ich das auch jetzt so sagen. Aber ansonsten halte ich mich eigentlich auch da immer ganz gerne bedeckt. Aber es gibt ganz wenige, würde ich mal sagen, die noch nicht hier waren.
Wächst man dann, sag jetzt mal, wenn so Wünsche kommen? Weil muss man sich da ab und zu komplett kreativ neu erfinden? Ist das auch für dich ab und zu eine neue Challenge?
Ja, teilweise, ne? Also teilweise, wenn es wirklich ausgefallene Wünsche sind im Restaurant, aber das kommt bei mir relativ weniger vor. Das hat dann mehr hier teilweise mit Frühstück, Roomservice, Übernachtung zu tun, über die Packages, die man dann noch mitgibt quasi auf Reisen etc. für den Flug und so weiter, die Lunchboxen. Die sind viel spezieller, als das tatsächlich bei mir im Restaurant dann ist.
Genießt du da komplettes Vertrauen?
Ja, ja. Komischerweise, ne? Also sobald man irgendwie besternt ist, hat man irgendwie ein gewisses Vertrauen bei den Gästen. Das ist auch ganz gut.
Unterschreibt ihr das eigentlich bei euch im Vertrag mit so Religion, Politik, Stillschweigen?
Nein, aber das wer hier im Haus anfängt, hat quasi 3 Einführungstage. Die hatte ich damals, als ich angefangen habe, im Juni 2002. Gab es nur einen Einführungstag und jetzt mittlerweile sind es 3, aber da wird so ein bisschen was zum Haus, zur Geschichte erzählt und auch so ein bisschen über, ein bisschen wie man sich verhalten sollte gegenüber Gästen, gegenüber Mitarbeiter und so weiter, ne, im täglichen Miteinander. Und da ist es auch ganz klar, dass gewisse Themen quasi mit Gästen man am besten eigentlich drumherum schifft, weil das meistens dann irgendwie vielleicht auch problematisch werden könnte. Ne? Sport ist immer ein wunderbares Thema, ne? Wo jeder so seinen Favoriten hat, ja, im Fußball, beim Schwimmen, im Triathlon, beim Tennis, ja. Also da kann man wirklich groß und breit mit Gästen sprechen über Reisen, über Fahrzeuge, Autos, über aber Politik und Religion sind so Sachen, das klammert man vielleicht dann doch ein bisschen mehr aus.
Ist dir das leicht gefallen, als du hier angefangen hast, dich auf das einzustellen, auf diese Werte, auf diese Philosophie einzustellen, oder ist dir das sehr leicht gefallen?
Also mir ist es leicht gefallen. Mir ist es leicht gefallen, weil ich jetzt eh nicht der große Spätzer bin am Gast. Für mich war das früher immer eher schon ein bisschen Zwang, dann hier im Anschluss des Abends zu den Gästen an den Tisch zu gehen und zu fragen, hat's geschmeckt, und ne, diese traditionelle Restaurantrunde zu machen, ja, wo man sagt, oh ja, harten Service gehabt, muss ich das jetzt auch noch, ne, und das fiel mir nie leicht. Heute geht das besser tatsächlich, also mit den Jahren und mit der Erfahrung klappt das besser, aber damals in dem Sinn fiel mir es dann leicht, nicht darüber zu reden, weil ich eh nicht so gern über Gott und die Welt geredet habe und irgendwie mich versucht habe, da einzubringen.
Wie ist das dann bei dir in der Küche? Bist du dann auch eher der ruhige, zurückhaltendere oder sehr kurz und direkt?
Kurz und direkt sicherlich im Service. Ne, da haben wir ja nicht viel Zeit jetzt irgendwie, also das muss ja manche Sachen müssen ja auch einfach und klar darstellbar sein. Aber ansonsten reden wir ganz normal, ne?
So, jetzt fangen wir aber mal bei dir an, so ein bisschen an deinem Start. Geboren wurdest du in Essen, ja. Und angefixt, Koch zu werden, war dann am Ende des Tages eine Kochshow. Mhm. Welche war's und was hat die Kochshow bei dir bewirkt?
Also da muss man so ein bisschen weiter ausholen. Ich hoffe, die Zeit reicht. Da war ich vielleicht 5 oder 6, da hatte ich eine Tante Bertha. Ja, meine Tante Bertha, die hat quasi für die Familie gekocht. Meine Eltern waren beide berufstätig. Und da hatte ich schon immer so einen kleinen Schemel mit, also so ein kleines Höckerchen, wo ich mich draufgestellt habe, und habe dann da neben ihr auch einen kleinen Topf gehabt am Herd und habe da irgendwas zusammengerührt. Konnte keiner essen, aber ich war quasi beschäftigt. Kinderbetreuung, ne? Ich war quasi beschäftigt und hatte auch mein eigenes kleines Messerchen tatsächlich und durfte damit irgendwas schnibbeln. Dann hat sich das so ein bisschen verloren und dann so mit 14, 15, jugendlich im Alter, gab es dann eine Fernsehsendung, die hieß Essen wie Gott in Deutschland. Und damals wurden ARD, ZDF, keine Ahnung, was es mehr war, Köche porträtiert. Ja, und die halt so für das deutsche Küchenwunder ihren Beitrag geleistet haben. Ne? Und im Anschluss dieser Sendung gab es immer die Rezepte, ich glaube im Abspann, glaube ich, war das, oder Mediathek, ich habe das mitgeschrieben und dann sonntags für meine Eltern versucht nachzukochen. Und so kam die Begeisterung fürs Kochen. Viele sagen ja, ich bin Koch geworden, weil meine Oma so toll gekocht hat. Ich weiß nicht, ob die Tante Bertha da den Einfluss hatte, weil zwischendurch war Kochen gar kein Thema mehr bei mir. aber auf jeden Fall durch diese Fernsehsendung habe ich dann den Entschluss gefasst, und weil mir das Kochen auch Spaß machte, nach einem Schülerpraktikum mich dann auf eine Lehrstelle als Koch zu bewerben.
Wenn du das nachgekocht hast, hat es oft funktioniert oder hat es tatsächlich auch sehr oft gescheitert?
Teils, teils. Ich hatte eine gefüllte Kalbsbrust mit so einer Semmelknödelmasse, die gelingen mir vortrefflich. Eine Grünkohlsuppe, ich glaube damals vom Restaurant Averbecks Giebelhof, so hieß es, meine ich. Ich weiß nicht mehr, wie der Koch war. Also die Grünkohlsuppe konnte man nicht essen. Die habe ich nicht hingekriegt, ne? Und deshalb, also es gab immer wieder was Neues und das eine hat besser geklappt und das andere war deutlich ausbaufähig.
Was hat dich denn da motiviert, trotzdem dran zu bleiben? Also es gibt ja viele, sag jetzt mal, wenn es mal nicht funktioniert, die dann irgendwann, sag jetzt mal, die Blinde ins Korn werfen. Irgendwie hast du es ja trotzdem geschafft.
Letztendlich auch parallel quasi das Schülerpraktikum damals, weil ich sagte ja schon, meine Eltern waren beide selbstständig. Meine Mutter hatte ein Geschäft für Haushaltswaren. Vielleicht, da war natürlich auch schon die Nähe zu Töpfen, Pfannen, Messern etc. Mein Vater hatte eine Goldschmiede und er hätte es sehr gern gehabt, hätte ich die Goldschmiede, die elterliche Goldschmiede übernommen. Aber das war mir zu ruhig, zu unspektakulär, ja. Und dann kam ich halt in eine Hotelküche, Sheraton in Essen war das damals, und habe da mein Schülerpraktikum gemacht und da war Leben, da war Action. Ja, das fand ich toll. Das fand ich toll, ne? Da wurde gerufen, da wurde gepoltert, da war Leben gleich von morgens 8 Uhr an, ne? Also, und deshalb, das hat mich sehr angefixt. Und ich dachte, Mensch, das ist auch mal eine Möglichkeit, auch ein bisschen rumzukommen. Und da habe ich mich für die Kochlehre entschieden.
Kannst du dich noch erinnern, was du, also normalerweise, wenn man ein Praktikum macht und man kommt ja so heim, fragen ja normalerweise die Eltern, und wie war's? Weißt du es noch, wie es war am ersten Tag?
Aber der erste Tag weiß ich nicht mehr. Da muss ich sagen, in dieser Zwischenzeit ist so viel passiert, ja. An dem ersten Tag kann ich nicht mehr erinnern. Muss ich wirklich passen. Aber ich weiß, es fing damals ganz normal an mit Salat waschen, mit Radieschen schneiden, mit irgendwie eine Vinaigrette am Rezept zusammenrühren etc. So, damit fing das an. Also eher so im kalten Bereich in der Küche halt da Vorbereitungen machen.
Also hättest du dir damals erträumen können, dass du selber mal beispielsweise auch Teil von regelmäßigen Kochshow bist? Nein. Weil du bist ja auch immer mal wieder im ZDF zugange.
Ja, aber da bin ich auch mehr so reingerutscht. Da habe ich mich nie für beworben. Das kam durch einen Zufall. Aber nein, hätte ich mir nie träumen lassen. Vieles tatsächlich ist bei mir durch Zufall passiert im Leben, wo ich mich nie irgendwie aktiv für beworben habe. Auch mit ZDF und Kochshow saßen hier zwei Redakteure im Herlin im Restaurant zusammen mit Johann Lafer. Und die haben da gegessen und ich kannte ihn nicht, kannte nur Johann, und ich abends wieder zu Tisch und hat's geschmeckt, ja, alles wunderbar, toll. Ich sag, schön, dass ihr da wart, also dass sie da waren, ne? Einen schönen Abend noch. Und am nächsten Tag kriege ich einen Anruf und die sagten dann, ja, wir haben ja gestern bei Ihnen gegessen, wir sind Redakteure von den Fernsehmachern und wir wollten mal gucken, ob sie kochen können, und ja, können sie. Ob ich da ein Interesse hätte, da zu jurieren im ZDF bei der Küchenschlacht. Mal so zwei Probesendungen, weil sie halt jemand Neues und auch aus Hamburg gesucht haben, der mal vielleicht auch mal für eine Absage, die von jemand, der von weiter her kommt und mal kurzfristig absagt, dass ich dann aus Hamburg kommen quasi mal eben schnell hinfahren kann und einspringen kann. Und so kam das quasi. Reiner Zufall.
Hast du dann auch die Momente, dass sie dich Sachen ärgern, was dort am Ende des Tages gekocht worden ist? Marco Müller in der letzten Folge hat mir erzählt, so, es gab die Situation von Spätzle, die seines Erachtens komplett anders gemacht hätten sein müssen, und das hat ihm auch im Nachgang noch sehr beschäftigt.
Beschäftigen tut das manches einem schon im Nachgang. Ärgern auf gar keinen Fall, würde ich mal sagen. Ich unterschreibe da ja einen Vertrag. Da steht drin, ich muss alles probieren. 99% ist wirklich hervorragend gekocht und das 1%, da muss ich halt durch. Da gibt's mal halt Rindernieren, was jetzt nicht so mein Favorit ist, die auch wirklich, die waren schon bockelzäh, ne? Also, oder eine Hühnchenroulade hatte ich mal mit Schokolade und Marshmallow gefüllt. War auch ein bisschen verrückt, aber zu 99% wirklich esse ich hervorragend, muss man sagen. Deutschland kocht immer besser, und vor allen Dingen, Ich habe die ersten Sendungen vor 10 Jahren gemacht. Das war so Januar, Februar 2015. Jetzt haben wir Mai 25. Und da gibt es eine Wahnsinnsentwicklung, ne? In dem, was gekocht wird, wie geschmackvoll gekocht wird, auch wie aufwendig gekocht wird. Und das ist schon beachtlich und deshalb macht mir es auch nach wie vor unheimlich viel Spaß.
Woran würdest du es festmachen, dass sich Deutschland am Ende kochtechnisch entwickelt?
Also Kochen, ich würde nicht sagen unbedingt, dass in Deutschland mehr gekocht wird als früher, aber die Leute beschäftigen sich ein bisschen mehr damit und gehen vielleicht auch so von den klassischen Speisen mehr in die weltoffene Küche rein. Und auch das Kochen immer mehr mediale Aufmerksamkeit erfährt und dass man auch merkt, dass tatsächlich Essen Menschen verbindet, macht es immer noch attraktiver halt zu kochen oder halt auch mal an einer Kochshow teilzunehmen. Und das ist eine sehr schöne und gute Entwicklung.
Generell haben es ja Köche geschafft, sehr viel TV-Präsenz mittlerweile zu bekommen. Gibt ja sehr viele Kochshows. Man kann ja da als Koch ja schon so ein kleiner Superstar auch sein. Oder wie empfindest du es?
Ja, durchaus. Aber das bin ich nicht. Also ich mache das nicht hauptberuflich. Ich mache das wirklich, das mache ich nur aus Spaß an der Freude, ja. Und sonst nicht. Aber natürlich, wenn man jetzt Richtung Kitchen Impossible zum Beispiel schaut, Tim Melzer, der ist natürlich auch durch die, wie hieß die erste Kochschmo? Schmeckt nicht, gibt's nicht, so hieß die. Der hat natürlich eine mediale Präsenz und auch beim Kochen erlangt, gibt's selten, ja. Und absolut zu Recht, aber es ist auch immer spannend und unterhaltsam. Ne? Es ist sehr unterhaltsam und das muss auch Kochen sein.
Unterstützen so Fernsehformate die Kochentwicklung in Deutschland?
Ja. Ja, die Kochentwicklung weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall die Begeisterung fürs Essen beim Publikum unterstützt es, ne? Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also, dass wir durch Fernsehshows jetzt irgendwie auf eine ganz andere Art auf einmal alle kochen, würde ich nicht sagen. Wir kochen sicherlich häufiger, wir kochen vielleicht auch ein bisschen ausgefallener, aber es macht es auf jeden Fall populärer, auch mal essen zu gehen und das Leben einfach und das Essen zu genießen.
Und es hilft sicherlich, der eine oder andere wird ja auch, weil er dich im Fernsehen gesehen hat, bestimmt auch mal hier sein.
Ja, kommt durchaus vor. Also, dass sie sagen, Mensch, wir haben sie im Fernsehen gesehen und sie schwärmen immer so von Soßen und jetzt wollten wir, sie testen ja sonst für die Küchenschlacht, jetzt wollten wir sie mal heute testen. Ne?
Ja. Kriegst du dann auch eine Bewertung?
Ja, dann frage ich immer am Ende des Abends und bin ich wieder eine Runde weiter? Meistens ja.
Kam es tatsächlich schon mal bevor, dass jemand gesagt hat, nein?
Nee, kam jetzt noch nicht vor, aber natürlich auch wir haben auch mal Kritik im Restaurant, dass jemand sagt, oh, das war heute Abend sehr würzig abgeschmeckt oder dem einen waren die Portionen zu groß oder also das kommt durchaus mal vor. Das heißt nicht, weil wir jetzt ein 2-Sterne-Restaurant sind, dass wir durchgängig immer nur Applaus ernten, sondern es gibt auch mal Kritik.
Jetzt hast ja du angefangen in sehr vielen, bekannten Küchen in Deutschland gekocht. Du warst in München im Le Gourmet, im Hotel Resistenz, in Bayersbronn bei Harald Wohlfahrt. Du warst im Restaurant Barreis, du warst am Ende in Sylt. Kannst du dich noch so an deine erste eigene Küchenchefstelle erinnern? Und wie es war an deinem ersten Tag?
Ja, die war auf Sylt. Also den Werdegang hast du schon ganz toll beschrieben. Tatsächlich nach der Lehre im Sheraton in Essen bin ich nach München, weil wir da Verwandtschaft hatten und habe dort im Marriott Hotel angefangen, auch amerikanische Hotelkette und da war ich 2 Wochen und da war eigentlich der Hauptbestandteil meiner Arbeit bestand darin, eigentlich jeden Tag das Kühlhaus zu putzen etc. oder Avocado mal zu schälen etc., aber ich habe nicht so viel Neues gesehen. Ne? Und dann war auch so ein Schlüsselerlebnis, dass ein Abendessen um 17 Uhr bereits angerichtet wurde, mit einer Plastikglosche versehen, in Hotka rein und dann wurde um 19 Uhr noch die Soße drüber gegeben und serviert. Und da dachte ich, hier lernst du nichts. Ne? Und dann habe ich mich erinnert an die Fernsehsendung Essen mit Gott in Deutschland. Da gab es einen Koch, der hieß auch noch Otto Koch. Und der kam aus München und den habe ich einfach angerufen und gesagt, ich bin ausgelernt gerade, Jungkoch, und ich würde eine Stelle suchen, ob er was frei hätte. Und dann gab es zum Probearbeiten und da habe ich das erste Mal die Schocken geputzt. Das war natürlich wieder was ganz Neues für mich. Da merkte ich, oh, hier lernst du was. Ne? Das war hochinteressant, auch so die anderen Mitarbeiter in der Küche zu sehen, wie das da ablief und harmonierte. Und im Anschluss führte er dann das Vorstellungsgespräch, erzählte mir was von einem Stern und 18 Punkte. Ich wusste gar nicht, was er meinte. Hatte ich noch nie gehört. Ein Stern, 18 Punkte. Ich dachte, 18 von 100 ist aber wenig. Aber ich wusste gar nicht, dass es damals nur 20 gab im Gourmelio als maximal. So, und dann habe ich aber gedacht, nee, hier lernst du was. Also tat ich dann wissend, oh toll, toll, ne? 18 Punkte, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, was er sagte. Aber ich wollte den Job haben, weil ich habe gemerkt, da lernst du was. Und so bin ich da reingerutscht. Ne? Und dann halt mit dem Laufe der Zeit merkte ich dann, wo ist der Unterschied zwischen 1, 2 und 3 Sternen etc. Und meine erste Küchenchefstelle war dann auf Sylt 1999 zusammen mit Alessandro Pape im Hotel Fairhaus. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, es war November auf Sylt. Es war kalt, es war früh dunkel, es hat viel geregnet. Wir hatten, glaube ich, nach 4 Wochen die erste Sturmflut. Und es war, also im November auf Sylt anzufangen, ist auf jeden Fall spannend.
Warst du nervös bei dem ersten Tag?
Nein, weil wir waren ja quasi ein Küchenchef-Duo zu zweit und da konnten wir uns aufeinander verlassen. Deshalb war ich da nicht so nervös. Nee, nervös wird man dann eher, wenn das erste Mal, also im November war jetzt auch nicht sofort der erste Tag voll und ausgebucht, ne? Aber nervös ist man eher geworden, wenn wirklich die Saison anstand. Heute gibt es diese Saisonzeiten nicht mehr so. Damals, Ende der 90er, gab es noch diese Saisonzeiten auf Sylt. Aber heute ist da durchgängig gut zu tun. Und wenn das Restaurant das erste Mal richtig voll lief, dann stand man unter Spannung.
Wie bist du eigentlich dann dahinter gekommen, weil du gerade erzählt hast, du weißt nicht, wusstest nicht, was Sterne und Punkte sind. Wer hat dich, wer hat es denn irgendwann aufgelöst oder war das so die immer mal wieder Thema und man hat sich nicht so richtig getraut anzusprechen, dass man es nicht weiß?
Nee, man durch die Mitarbeiter damals bei Otto Koch, ne? Also dadurch hat man natürlich dann schon mitbekommen, was bedeutet ein Stern, und wenn jetzt der Cheftester von Gourmelio reinlief, dann war natürlich Alarm und dann merkte man schon, okay, so, es bedeutet also was, ne? Das hat eine Strahlkraft, diese Auszeichnungen, die haben eine Strahlkraft, und diese Strahlkraft, die ist wichtig für Gästeanziehung, fürs Renommee, aber auch natürlich für die eigene Bestätigung, dass man eine gute Arbeit macht. Und dann hat man sich so ein bisschen mit dem Thema mehr beschäftigt und festgestellt, nach einem kommen noch 2 weitere Sterne.
3 Jahre später nach Sylt bist du schon hierher gekommen, ins Herlin? Das ist jetzt schon gut 23 Jahre her.
Ja, ich habe auf Sylt Nachwuchs bekommen. Und dann hat mir eine 3-Zimmer-Wohnung gemietet, und wer die Mietpreise auf Sylt kennt, der weiß, das kann man eine Zeit lang machen, aber sicherlich nicht für eine Ewigkeit. Und dann war klar, also ich muss mir was anderes überlegen, und dann hatte eine Freundin mir berichtet, hier im Fairhaus hätten wir eine Stelle frei und ich sollte mich doch mal hier bewerben.
Wie viele Höhen und Tiefen hast du in den letzten 23 Jahren hier erlebt?
Eigentlich wenig Tiefen und viele, viele Höhen. Und angefangen, als ich hier angefangen habe, gab es schon den Michelin-Stern, gerade ganz frisch. Der wurde hier im November verliehen, und dann bin ich quasi im Juni gekommen und hatte eigentlich ziemlich kurze Zeit, nur den dann hier wieder zu bestätigen, und das hat funktioniert. Das war schon mal die erste Höhe, die ich damals hatte im Jahr 22, und dann ging es immer so weiter, ne? Und Tiefen relativ wenig. Ja, es gibt immer mal Abende, über die man sich im Nachhinein ärgert und die einen beschäftigen, ja, wo man sagt, wieso ist das so gelaufen, ne? Und das hättest du anders machen können. Aber das Tolle in der Gastronomie ist ja immer, es geht weiter, es geht immer weiter, ne? Es wird nie langweilig, und ja, so ist das bis heute.
Wir haben ja jetzt Ende Mai, in circa 2,5 Wochen ist ja Sterneverleihung in Frankfurt dieses Jahr. Schießt du so ein bisschen auf den dritten, oder bist du mit den 2 Grad so absolut zufrieden?
Erstmal bin ich mit 2 absolut zufrieden, muss man sagen. Hätte man mir 1989, als ich Lehre begonnen habe, gesagt, dass du mal 2 Sterne im Guide Michelin, gut, ich hätte eh nicht gewusst, was 2 Sterne sind, aber dass ich mal Küchenchef in 4 Jahreszeiten bin, hätte ich, glaube ich, damals komplett ausgeschlossen. Ne? So, und deshalb bin ich da, einmal hier Küchenchef im Hotel zu sein und auch diese 2 Michelin-Sterne zu haben, sehr, sehr zufrieden. Und das ist, glaube ich, deutlich mehr, als ich mir beim Anfang meines Berufslebens irgendwie erträumt oder gewünscht habe. Der dritte ist immer auch so ein bisschen Kitzel, ne? Der dritte ist ein Kitzel, ganz klar. Und deshalb, man tut, was man kann. Man hat seine Art zu kochen. Man versucht, die schönsten Produkte zu bekommen, die einen auch irgendwie anfixen. Ne? Jeder ist da ein bisschen anders. Der eine schielt eher auf Produkte von weiter her. Der andere sagt lieber, nee, ich finde es hochinteressant, eher regional zu kochen. Und es gibt mittlerweile so viele verschiedene, unterschiedliche Küchenstile, die auch hochinteressant sind, bei den Kollegen mal essen zu gehen und deren Küchenstil kennenzulernen. Wir gucken, dass wir hier gut kochen und mehr können wir ja auch nicht dahingehend beeinflussen, ob jetzt der dritte kommt oder nicht.
Wenn er kommen würde, wärst du so quasi am Ziel deiner Träume oder kann danach noch was kommen für dich? Oder würdest du sagen, das ist jetzt der Höhepunkt meines Schaffens?
Na, also wenn der dritte kommt, ist sicherlich ein Höhepunkt des Schaffens, aber das ist ja nicht dann, da hört ja das Kochen dann nicht auf. Und sagt, jetzt bin ich an meinem Ziel. Ich glaube, nee, eher im Gegenteil, dann geht es erst richtig los. Also, oder es geht dann immer weiter. Ne? Nein, also Kochen hört ja nie auf in dem Sinn. Und auch die Entwicklung der Küche hört ja nicht auf. Also auch wenn ich heute teilweise eine Speisekarte von vor 10 Jahren mir nochmal anschaue, sage ich auch, oh Mensch, was hast du denn da gekocht? Ne? So bleibt es immer interessant. Es gibt immer wieder was Neues. Man hat im Laufe der Jahre sich ein Netzwerk an Landwirten, Fischern etc. aufgebaut, wo es sehr viel Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten und auch ein nettes Team und viele ehemalige Köche, zu denen man Kontakt hat, die heute auch in der Küchenchef-Position sind oder sich selbstständig gemacht haben. Also es bleibt immer wieder spannend. Und natürlich dann auch neue Köche, neue Service-Mitarbeiter, die danach kommen, ne? Wo man sagt, ach guck mal, der hat wirklich Elan, ne? So, also auf geht's. Ne? Es ist ja auch nicht nur die Aufgabe, quasi die Gäste mit einem schönen Abend glücklich zu machen, sondern auch dem Nachwuchs hier was beizubringen. Und das macht genauso viel Freude, quasi zu sehen, dann tatsächlich, dass wenn die hier 2-3 Jahre sind, dass sie wirklich mit einem guten Rüstzeug dann weitergehen.
Du hast ja jetzt sicherlich schon rausgehört, und ich habe es dir im Vorfeld ja auch erzählt, ich war letzte Woche ja in Berlin bei der letzten Folge bei Marco Müller.
Ja.
Und man redet natürlich im Nachgang und er weiß, dass ich heute auch beispielsweise hier bin. Und wir haben ja gerade über 3 Sterne geredet. Er hat zu mir gesagt, immer wenn er bei dir gegessen hat, für ihn waren es 3 Sterne. Macht das was mit dir?
Danke, Marco. Danke. Marco und ich, wir kennen uns schon echt lange, weil damals, als ich auf Sylt zusammen mit Alessandro Papa als Küchenchef-Duo gearbeitet habe, da gab es im Feinschmecker diesen Nachwuchswettbewerb so ein bisschen, wie hieß der? Naja, auf jeden Fall, wo so 6 Köche porträtiert wurden oder 6 Küchen porträtiert wurden, so als aufstrebende Talente. Und dann konnte man voten, quasi den ersten gemacht. Damals war der noch im Restaurant Harlekin, ähnlich wie Herlin, also Harlekin hieß das, ich weiß nicht, gibt's das heute noch, keine Ahnung, im Grand Hotel Esplanade in Berlin. Und wir von Sylt hatten den zweiten gemacht und wir waren dann eingeladen von der Redaktion, dann dort im Rahmen der Preisverleihung hinzukommen nach Berlin und hatten einen wunderschönen Abend bei ihm im Restaurant. Er als erster Platz stand in der Küche und hat geschwitzt und musste für uns kochen quasi, wir als zweiten Platz. Ja gut, es war halt der zweite Platz, aber wir haben genossen, ja, den Abend. Und daher kenne ich Marco, also schon echt, ich würde jetzt sagen 25 Jahre, ist das so, roundabout? Ja, 24, 25 Jahre. Und was ich an Marco unheimlich liebe, ist seine unheimlich ruhige und souveräne Art. Ja, und Dann haben wir uns immer, sind wir uns irgendwie über die Jahre immer mal wieder über den Weg gelaufen, waren zusammen oder sind zusammen im Chef Irish Beef Club und gewesen oder sind es noch irgendwie, aber schon längere Zeit nicht mehr unterwegs da. Aber so sieht man sich häufiger und Marco ist ein toller Koch.
Und Marco hat mir heute auch eine Frage für dich mitgegeben. Bei mir haben wir immer die Cheffrage.
Ja.
Und die kommt ja immer von meinem vorherigen Gast, jetzt in dem Fall ist es er.
Ja.
Und du hörst ihn gleich selber, weil ich spiele es ja der einen, also du hörst ihn direkt auf dem Ohr. Ich denke, du bist gespannt.
Okay.
Hören wir mal rein.
So, hallo lieber Christoph. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Ich freue mich riesig, dass du der nächste großartige Koch in der Reihe bist und deine Ideen zum Besten geben kannst. Ich wurde gebeten, über eine Frage drüber nachzudenken, die ich dir stellen kann. Und du weißt ja, dass wir sehr gern regional arbeiten, sehr gern deutsch arbeiten. Und ich bin auch immer wieder gerne in Hamburg oder in Schleswig-Holstein und liebe einfach halt auch eher so dieses Bodenständige an Fisch. Und meine Frage an dich wäre, hast du eigentlich schon mal einen ordentlichen, perfektionierten Backfisch bei dir im Restaurant angeboten? Bin auf deine Antwort gespannt. Ganz liebe Grüße aus Berlin.
Ja, habe ich. Schon ein bisschen her tatsächlich. Ja, wenn man es Backfisch titulieren kann, ne? Also wir hatten mal so eine Seezungenroulade hinterher durch einen Backteig gezogen und dann nochmal frittiert und dann aufgeschnitten und außen war es ganz fein knusprig und in der Mitte hatte man quasi von der Seezunge so eine Art Schnecke, ne? Also optisch und geschmacklich fanden wir, war das grandios. Haben wir mal gemacht, ist schon echt ein bisschen her, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich habe es damals in der Speisekarte nicht als Backfisch genannt. Nein, wie habe ich das genannt? Keine Ahnung. Gebackene Seezungenroulade, irgendwas so in der Art. Ja, aber ja, doch. Ja, aber Marco, tatsächlich, ja, der liebt halt auch die bodenständige regionale Küche. Die liebe ich auch. Die liebe ich wirklich. Und aber auch mal halt das edle Fine Dining. Also ich habe eine große Bandbreite von dem, was ich eigentlich ganz gerne esse, ja.
Backfisch im Norden ja eigentlich ein Muss. Was braucht es deines Erachtens für einen perfekten Backfisch?
Eine schön dünne und knusprige Hülle quasi. Der Ausbackteig, der muss tipptopp sein. Das Fischfilet muss schön saftig sein. Dazu ein paar schöne Pommes frites mit einer Sauce Tartare. Und dann bin ich ja doch eher so ein Ticken britisch oder schottisch vielleicht auch. Ein grünes Erbsenpüree dazu. Diese leichte Süße von den Erbsen, die kommt dazu unheimlich gut.
Hättest du, also für alle Hobbyköche, die uns zuhören, hättest du einen Tipp, wo man sagt, okay, so gelingt eine hauchdünne, knusprige, mega gute Panade?
Also ein Ausbackteig, ne? Ausbackteig auf jeden Fall, Mehl, bisschen Wasser, auch ein bisschen Stärke und einen guten Schuss Bier würde ich immer reintun. Einen guten Schuss Bier. Und dann möglichst kalt stellen und dann nochmal ganz kurz aufrühren und wirklich den Fisch durch den kalten Teig geben und dann in das heiße Fett. Der muss schön kalt sein, der Teig. Okay. Dann wird's wirklich knusprig.
Ist das im Prinzip der große Zauber, dass der Teig, sag ich jetzt mal, kalt ist?
Der große Zauber, beim Backfisch gibt es jetzt nicht den riesengroßen Zauber, ja. Aber Fett muss so zwischen 116 und 180 Grad haben und dann schönen kalten Ausbackteig und dann passt das schon.
Bleiben wir oder kommen wir mal zu deiner Karte. Ich habe sie mir im Vorfeld schon ein bisschen angesehen, aber jetzt mal die Frage an dich vorneweg. Was ist dein absoluter Highlight-Gang aus dem aktuellen Menü und was macht dem so besonders?
Oh, da gibt's viele Highlight-Gänge. Ich finde den Saint-Pierre gerade sehr schön, den wir in eine Zucchini-Blüte hüllen und mit einer Soße, die aus gegrillter Paprika und konfierten Tomaten gewonnen ist, dazu servieren. Mit einem kleinen Fenchelsalat. Ich finde den Rehbockrücken sehr schön, weil wir den am Knochengarn, am Curry, und der so einen leicht italienischen Einschlag hat, weil er mit Balsamico glasiert wird. Also da kommt man so eine Glasur vom alten Balsamico. Und dazu gibt es Buchweizen, gerösteter Buchweizen. Der ist sehr schön, das passt sehr gut. Ein Olivengnocchi. Kombination ist ein bisschen wild, aber es funktioniert sehr gut. Und dazu eine Soße, eine Hollandaise von jungen, unreifen Wacholderbeeren. Da habe ich jemand, der mir da mal die Wacholderbeeren mitbringt. Und der Rehrücken kommt von meinem Freund Stefan, der früher auch hier Küchenchef-Kollege in Hamburg war und 2012 aber gesagt hat, als Hobbyjäger damals, er hört auf mit dem Küchenchef und er macht jetzt nur noch bewaffnete Spaziergänge. Fand ich sehr charmant und das ist toll. Also wirklich eine Vielzahl an schönen Gängen, Kalbsbries und Hummer mit Helgoländer Hummer zurzeit, ein Gang, der unheimlich gut läuft, der gerne ins Menü zusätzlich oder getauscht wird. Also wir haben ein Menü, aber trotzdem auch ein paar Gerichte quasi à la carte zum Ergänzen, zum Tauschen oder einfach da zum Freibedienen raus. Ja. Und so gibt es viele, viele schöne Gänge. Aber meistens natürlich auch irgendwo so ein bisschen, wo ich das mit einem besonderen Landwirt oder Produzenten, Jäger, Fischer irgendwie verbinde, Gemüsebauer, Kräuterlieferant. Und da hat man zu den Lebensmitteln auch gleich so ein Gesicht vor Augen.
Ist das wichtig oder vermittelt ihr das auch, das Gesicht vor den Augen von den, sag jetzt mal, Lieferanten?
Wir machen das tatsächlich viel zu wenig. Wir wollen das mal dieses Jahr ein bisschen ändern. Da müssen wir uns noch irgendwas Pfiffiges zu überlegen. Ich weiß noch nicht was, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja noch nicht das Jahr ganz vorbei. Und aber auf jeden Fall, über die Jahre ist da ein Lieferantennetz gewachsen, was wir sehr pflegen. Und wo ich sage, dass ganz selten mal ein neuer dazukommt, aber auch ganz selten mal jemand wegfällt. Und da gibt's halt ganz für eine Vielzahl von Lebensmitteln ganz unterschiedliche Produzenten und Lieferanten. Und da hat man auch teilweise über die Jahre viele Freundschaften aufgebaut. Und das ist schön.
Ich, wenn mir die Karte so anschaue, ist mir tatsächlich als erstes die knusprige Kartoffelschnecke ins Auge gesprungen. Diese gibt es mit einer leicht gebeizten Sardine und einer Feta-Creme aktuell bei dir, richtig? Mhm. Arbeiten wir uns mal durch diesen Gang so ein bisschen Stück für Stück. Was ist eine Kartoffelschnecke und wie funktioniert sie?
Die wird quasi mit einem Aufsatz für die KitchenAid, wo man quasi, wie soll ich das erklären, man kann da unendlich lange Scheiben von der Kartoffel schneiden. Und diese Scheiben, die rollt man dann, oder diese eine Scheibe, wie stellt man sich die jetzt vor? Wie eine Nudelteigbahn, sag ich mal. Ja, und davon ist die Kartoffel geschnitten. Und die wird mit Butter bepinselt und leicht gewürzt, dann wird die quasi aufgerollt zu einer großen Rolle. Und diese große Rolle, die schneidet man auf der Aufschnittmaschine in sehr, sehr dünne Scheiben. Und dann hat man quasi wie so eine Schnecke, diese Kartoffel. Und dann wird die zwischen zwei Silpatmatten, wird die im Ofen gebacken, knusprig gebacken. Das dauert eine Zeit lang und bei nicht zu hoher Temperatur. Und dann habe ich schon mal meine Kartoffelschnecke. Die Sardine, die wird geputzt. Die bekommen wir von einem Lieferanten aus der Bretagne. Und die wird dann quasi ganz hauchfein mariniert, zusammen mit auch einem kleinen Fenchelsalat. Und weil es so ein bisschen was Salziges noch da fehlt, die Sardine ist eher würzig, meeresfrisch, jodig, der Fenchel leicht süßlich, da machen wir so eine Reisessig-Vinaigrette mit einem mit ein bisschen Mirin, mit einem schönen Reisessig, der auch eine leichte Süße hat. Fehlt noch ein bisschen Salzigkeit und da kommt dann der Feta ins Spiel, einmal als Creme und einmal so ein bisschen kleingedrückt quasi und so gibt es dann schön Dreiklang.
Wie kann man aus dem Feta beispielsweise mehr rausholen?
Das ist extra mehr durch verschiedene Aromen. Also wir würzen ihn nochmal mit abgeriebener Zitronenschale. Da kommt ein Spritzer Saft dazu. Da ist ein klein bisschen Olivenöl mit dabei. Ein bisschen Thymian. Damit wird quasi die Creme so ein bisschen aromatisiert und hinterher nochmal durch ein Sieb gestrichen. Und dann hat man den auch nochmal einen schönen Aroma gegeben.
Was ich jetzt so raushöre, wenn man die Kartoffel hernimmt oder die Kartoffelschnecke, ist natürlich für zu Hause wahrscheinlich mega aufwendig oder zu aufwendig auch. Jetzt wenn ich jetzt mal nur Kartoffel und Feta hernehme, was wird sich schnell und einfach zu Hause, sag jetzt mal, zaubern lassen?
Kartoffel und Feta. Also Feta kann man auch wunderbar melieren einfach und dann zu Hause in der Pfanne schön braten. Ne? Und dann würde ich aus dem Kartoffel vielleicht irgendwie eine Art Kartoffelsalat machen, vielleicht wie so ein griechischer Bauernsalat, ein bisschen mit Bohne, Olive, Tomate, rote Zwiebel dazu und dann den warmen Feta oben drauf geben, gebacken.
Du bist ja hier, also eigentlich hast du ja wahrscheinlich Luxus, oder? Du bist ja hier mit Hamburg sehr nah am am Hafen und damit ans Meer angeschlossen. Also die Wege zu guten Fisch sind bei dir relativ kurz.
Nee. Hamburg und der Hafen. Ja, Hamburg hat einen Hafen, aber wir sind vom Meer noch 80 Kilometer entfernt, also nach Lübeck hin. Ja, also das ist schon noch ein Stückchen, ne? Also Hamburg liegt nicht am Meer. Aber tatsächlich in Hamburg gibt es auch gute Fischlieferanten, aber es gibt in dem Sinn ja keine deutsche Fischerei. Es gibt einige Boote entlang der Küste, die ein bisschen was fischen für die Restaurants, die quasi in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen an der Küste sind. Aber damit kann man den Bedarf in Deutschland überhaupt nicht abdecken. 0,0. Ne? Und deshalb bekommen wir auch unseren Fisch vorzugsweise entweder aus Frankreich, Holland oder Dänemark. Kaisergranat, Jakobsmuscheln aus Norwegen von einer Hamburger Firma, die quasi in Norwegen eine Firma noch gegründet haben, extra dafür. Und eine deutsche Fischerei in dem Sinn gibt es nicht. Ja. Selbst die Firma zum Beispiel Deutsche See, die in Bremerhaven sitzen, hat kein einziges Boot. Haben kein einziges Boot. Ne? Also es wird alles irgendwie nach Bremerhaven hingefahren und von dort wieder zurück in allen Himmelsrichtungen in Deutschland verteilt. Aber das ist so ein bisschen Trugschluss. Es gibt sicherlich, wenn man jetzt irgendwo nach Kiel fährt oder auch Lübeck, da gibt es ein paar Kutter, die liegen da, aber damit kann man unsere Speisekarte oder insgesamt in Deutschland die Speisekarten nicht füllen. Das funktioniert nicht.
Wie ist es bei Krabben?
Nordseekrabben kriegen wir frisch. In der Schale.
Also tatsächlich dann auch von hier oder von weiter weg auch?
Büsum. Büsum, aber über einen Zwischenhändler hier in Hamburg, also keiner jetzt Fischer in Büsum kommt für 2 Kilo Krabben hier nach Hamburg runter zu uns gefahren, das ist utopisch, aber es gibt hier eine Firma in Hamburg und über die bekomme ich dann die Büsumer Krabben, aber nicht gepellt, also nicht irgendwie jetzt gepellt und mit Konservierungsstoffen, sondern frisch in der Schale und die müssen wir dann poolen.
Okay, aber so ein Krabbenbrötchen ja eigentlich im, ich sage jetzt mal, Norden Deutschland auch so ein Muss, wenn man mal hier vor Ort ist, oder?
Ja, durchaus. Ein schönes Krabbenbrötchen oder jetzt kann man auch ein Backfischbrötchen machen oder was ich immer sehr liebe, ist ein Matjes. Ein Matjesbrötchen finde ich toll.
Okay. Auf was kommt es an?
Ein Matjesbrötchen?
Ja, oder bei Krabben auch?
Also bei Krabben kommt es natürlich, sagen wir mal, auf die Frische der Krabben an, ganz klar, ne? Dass sie nicht zu klein sind und zu kaputt, ja, sondern dass sie schön erkennbar sind, ne, und auch einen schönen Biss haben. Bei Matthias kommt es auch auf die Qualität des Herings an, ne? Ganz klar.
Ist ja so ein bisschen, für mich finde ich immer, so wie in Italien das Bruschetta, ist ja ein Krabbenbrötchen so ein bisschen in Norddeutschland. Kann man es so vergleichen? Sehr weit hergeholt.
Ja, also mal abgesehen von den Krabben, natürlich kommt es auch aufs Brötchen an. Ne, wenn ich jetzt hier so ein Aufbackbrötchen da nehme, dann nützt mir die schönsten Krabben auch nichts. Ne? Wenn ich so ein blasses, pappiges Ding da habe, was die Krabben umhüllt, schade um die schöne Krabbe. Aber wenn es wirklich schön röstig ist, ein bisschen dunkler gebacken und schöner Teig, dann passt das.
Hat es ein Krabbenbrötchen in der Art schon mal bei dir gegeben?
Nein.
Auch noch nicht?
Nein.
Wäre es vorstellbar?
Nee, wir machen gerade eine Büsumer Krabbentat tatsächlich, so als kleines Apéro, aber das ist im Tatteig drin und nicht als Brötchen. Ja, ich weiß nicht, ob das vorstellbar wäre, keine Ahnung. Müsste mich mal, danke, dass du mich jetzt für was Neues wieder angeregt hast, drüber nachdenken. Aber alles, im Endeffekt ist alles irgendwo denkbar, ne?
Jetzt für alle, die mal in Hamburg, der eine oder andere macht ja bestimmt hier mal so einen Wochenendtrip oder so. Wo gibt es deines Erachtens den besten Backfisch hier und das beste Krabbenbrötchen?
Boah, esse ich echt. Einmal esse ich es selten tatsächlich. Ist ja wirklich so, wenn man, das ist jetzt, also als Tourist wird man das sofort essen, als Hamburger sehr selten. Als ich auf Sylt gearbeitet habe, ja, haben viele zu mir damals gesagt, boah, du arbeitest auf Sylt, das ist doch fantastisch, dann bist du auch jeden Tag am Strand. Nee, Wenn man dann tatsächlich da arbeitet, ist das was komplett anderes. Ne? Da konnte ich an ja, zwei Händen abzählen, wie oft ich im Jahr am Strand war. So, und hier ist es ähnlich. Ne? Also, dass ich jetzt mal ein Krambrötchen unten gibt es auch bei Hummer Pedersen sehr gutes, ja, auf der Hand. Oder ein Matthias-Brötchen, wunderbar. So von den typischen Touri-Punkten in Hamburg, Landungsbrücken, da würde ich nicht unbedingt das Krambrötchen bestellen. Ja. Oder sagen wir mal, ja, nee, nein, nein.
Absolutes
No-Go. Aber Hummer Pedersen ist immer ein guter Anlaufpunkt für sowas. Da weiß man, dass der auch einen guten Durchlauf hat. Das ist wichtig, ne? Wenn Sachen einen guten Durchlauf haben, dann weiß man, dass da immer frische, neue Ware dabei ist.
Und zu guter Letzt, letzte Frage für heute. Wenn wir jetzt mal bei dir zum Essen kommen wollen würde,
ja.
Ist es so, dass ihr weit im Voraus tatsächlich ausgebucht seid oder kriegt man auch noch relativ 1, 2, 3, 4 Tage davor noch einen Tisch?
Kommt auf den Monat drauf an, ne? Also November, Dezember, das ist unsere High Season tatsächlich, anders als auf Sylt, da war es immer im Sommer, ne? Aber hier ist es ganz klassisch November, Dezember ist die High Seasons, 3, 4 Tage vorher, no chance. Wenn du aber jetzt sagst, Mensch, ich möchte gerne im Juni kommen, dann ist 3, 4 Tage vorher auch kein Problem, ja? Außer sagen wir mal, es ist ein spezielles Datum irgendwie am Wochenende, wo sowieso Veranstaltungen in Hamburg sind, Hafengeburtstag oder sowas ähnliches, dann hat man auch 3, 4 Tage im Juni leider keine Chance.
Warum, also erklärt sich jetzt für mich gerade nicht, warum ist November, Dezember bei euch High Season? Also ich hätte jetzt eher vermutet, dass es tatsächlich andersrum wäre.
Nee, November, Dezember ist tatsächlich dann, wo viele kleinere Firmen etc. auch eine Weihnachtsfeier haben und wo man dann gerne hier ins Hotel kommt, weil das Hotel auch wunderschön geschmückt ist. Ne? Es ist dann wirklich in weihnachtlichen Farben gehaucht, mit vielen Tannenbäumen, die wunderbar geschmückt sind, richtig festlich und da lieben unheimlich viele das dann hier auch im Hotel zu sein und das richtig zu genießen. Ne? Das ist eine schöne Zeit und da hat man vielleicht auch so ein bisschen mehr Muße, sich ein bisschen zu verwöhnen zu lassen. Ne? Und so über das Jahr gesehen gibt es vielleicht auch andere schöne Anlaufpunkte in Hamburg bei Sonnenschein. Ja.
Ja, und mit dem Tipp, sag ich jetzt mal, oder mit deinem Tipp, wann man hier am besten oder wie man im Vorfeld am besten reservieren kann oder soll, würde ich die Folge tatsächlich schon zumachen. Die Zeit ist schon wieder total verflogen. Aber bevor wir uns verabschieden, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort gehört immer bei mir mein Gast, also in dem Fall dir. Gibt es noch etwas, was du quasi allen Hörern mitgeben möchtest, das dir wichtig ist?
Winston Churchill hat mal gesagt, man muss dem Körper etwas Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. In dem Sinn wünsche ich Ihnen alle schöne und erlebnisreiche Restaurantbesuche.
Ja, und ich kann mich da nur anschließen. besucht die Restaurants, habt Spaß, gönnt euren Körper etwas Gutes und ich hoffe, wir haben euren Ohren auch was Gutes heute getan und euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich über eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept vom Christoph findet ihr dann wie immer auf der Instagram-Seite oder auf der Website zum Download. Bei Fragen, Kritik oder Lob, schreibt mir einfach gerne durch. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Es geht zu einer Sterne-Köchin, die ihr euch mal als Gast gewünscht habt. Also seid gespannt, bleibt kulinarisch offen, gönnt eurem Körper etwas Gutes. Wir verabschieden uns.
Danke, danke. Alles Gute. Oder tschüss, wie man in Hamburg sagt.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, servus und macht's gut.